Ich habe uns heute eine bekannte Geschichte. Ich denke, die meisten von euch kennen sie. Und zwar Apostelgeschichte 9. Die Bekehrung vom Saulus. Ich habe es überschrieben. Vom Feind zum Bruder. Ich lese Apostelgeschichte 9. Neues Testament auf der Seite 212. Ich lese die Verse 1 bis 19. Saulus aber schnaubte noch mit Treuen, oder also mit Drohen und Mordern, wider die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf dass er etliche dieses Wegs fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führete gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgest du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel lecken. Und er sprach mit Zittern und Sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, stunden und waren erstarret, denn sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus und war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr im Gesichte Ananias und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heiße die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat all die Macht, von den Hohepriestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwählt Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet werdest. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und ward wieder sehend und stund auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus. Die Gemeinde Jesu litt zur Zeit von Apostelgeschichte 9 unter schlimmer Verfolgung. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Leute wurden gejagt, getötet, misshandelt um ihres Glaubens willen. Und Saulus war der wesentliche Verantwortliche für die Verfolgung. Saulus war ein gefürchteter Feind der Gemeinde Jesu. Am Ende von Apostelgeschichte 7 wird uns von der Steinigung von Stephanus berichtet. Stephanus, der erste Märtyrer. Und wir lesen am Anfang von Apostelgeschichte 8, Vers 1, Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich zur Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien ohne die Apostel. Das heißt, die Leute, die aus Jerusalem kamen, verteilten sich auf die ganze Gegend. Sie ließen alles zurück, ihre Häuser, alles, was sie hatten. Saulus war überzeugt, dass die Sekte der Christen ausgerottet werden musste. Und er dachte, er tut Gott einen Gefallen. Und damit beginnt unser Text in Apostelgeschichte 9. Mein erster Punkt, Saulus verfolgt Jesus und seine Gemeinde. Vers 1 nochmal, Apostelgeschichte 9, 1. Saulus aber schnaubte mit Treuen, also mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf dass er, so er etliche dieses Wegs fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Saulus steigerte sich immer mehr in die Verfolgung von Christen hinein. Er war voller Hass, voller Feindschaft gegen die Christen. Hier steht, er schnaubte. Normalerweise schnauben nur Pferde. Aber er schnaubte wie ein Pferd, wenn es um die Bekämpfung von Christen ging. Er konnte sich nicht bremsen. Er wollte die Christen sogar außerhalb Israels, in Damaskus, im heutigen Syrien, gefangen nehmen. Und er holte sich dafür extra die Erlaubnis des Hohepriesters. Denn er war überzeugt, dass die Sekte der Jünger Jesu Christi eine Gefahr für die Juden waren. Er eiferte und kämpfte mit Gott, aber er eiferte mit Unverstand oder mit Dummheit, wie Paulus es später selber über die Israeliten sagte in Römer 12, Vers 10. Da sagt er, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand und mit dem gleichen Unverstand, mit der gleichen Dummheit eiferte Saulus jetzt gegen die Christen. Er war davon überzeugt, dass er mit der Verfolgung der Christen Gott einen großen Gefallen tat. Deshalb war er wild entschlossen und er wollte so lange weitermachen, bis diese Sekte verschwunden war. Dass die Christen schwerer Verfolgung ausgesetzt wurden, hatte Jesus seinen Jüngern schon vorhergesagt. Und zwar in Johannes 16. Dort sagt Jesus in Johannes 16, 1 bis 2, solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und davon war Saulus überzeugt, dass er es im Auftrag Gottes tun musste. Denn diese Christen waren Ketzer, Gotteslästerer und solche Leute mussten sterben oder gebunden, mindestens gebunden nach Jerusalem geführt werden, damit sie den Hohepriestern vorgeführt wurden. Aber mit dieser Verfolgung hat sich Saulus vollkommen übernommen. Und das lesen wir im nächsten Vers. Mein zweiter Punkt, das Werk Jesu kann niemand hindern. Und da er auf dem Wege war, nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Jesus sagte in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Und diesem Licht ist Saulus begegnet. Saulus, der später Paulus genannt wurde, erzählte die Geschichte seiner Bekehrung dem König Agrippa in Apostelgeschichte 26. Und dort sagt er in Vers 13, dass ein Licht vom Himmel ihn umleuchtete, das heller war wie der Sonnenglanz. Es war mehr als taghell. Und weil dieses Licht so hell war, deshalb stürzte er zu Boden. Er war unfähig, sich gegen diese Helligkeit zu wehren oder sich in irgendeiner Weise zu schützen. Und dann Vers 4, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgest du mich? Interessant, Saulus hörte eine Stimme, doch er und seine Leute sahen niemand. Sie sahen niemanden, der zu dieser Stimme gehörte. Was auch interessant ist, dass nur Saulus die Stimme verstand, während die Männer, die bei ihm waren, die Stimme nur hörten, aber nicht verstanden. Wir können das aus den Parallelberichten über die Bekehrung des Saulus herauslesen. In Apostelgeschichte 26, 14 sagte Saulus, da wir aber alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgest du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lecken. Saulus hörte eine Stimme vom Himmel. Das war die Stimme Jesu in hebräischer Sprache. Und dann erzählt Saulus später die Bekehrungsgeschichte nochmal in Apostelgeschichte 22. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 22, Vers 9, die aber mit ihm waren, sahen das Licht und erschraken, die Stimme aber des, der mit ihm redete, hörten sie nicht. Hier hörten die Männer die Stimme Jesu nicht im Sinne von Verstehen, von dem Verstehen, was geredet wurde. Das heißt, sie verstanden nicht, was diese Stimme ihnen sagen wollte. Das scheint auf den ersten Blick Apostelgeschichte 9, Vers 7 zu widersprechen, indem die Begleiter des Paulus sagten, da steht, sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Wie ist das zu verstehen? Wir finden ähnliche Zusammenhänge, als Gott zu Jesus sprach, während er von Menschen umgeben war. In Johannes 12, Vers 28 bis 30 lesen wir: Vater, verkläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verkläret, also verherrlicht, und will ihn abermal verklären. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es donnerte. Die anderen sprachen: Es redete ein Engel mit ihm. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Auch hier hört Jesus, wie sein Vater im Himmel zu ihm spricht, in klarer und deutlicher Sprache, aber das Volk, das dabei stand, hört einen Donner, ein lautes Geräusch. Dass die Stimme Gottes wie Donner sich anhört, wissen wir aus Hiob 37, Vers 1 bis 5 oder in Hiob 4, Vers 4. Da ist von brüllendem Donner die Rede. Damit wird die Stimme Gottes verglichen. So muss das auch bei Saulus und seinen Begleitern gewesen sein. Saulus verstand die Stimme Jesu ganz klar auf Hebräisch, während die Begleiter, die dabei waren, nur ein lautes Geräusch gehört haben, das sich wie Donner anhören musste. Und was sagte diese Stimme vom Himmel zu Saulus? Saul, Saul, was verfolgest du mich? Dabei hatte Saulus doch die Christen verfolgt und nicht Jesus. Und jetzt fragt ihn Jesus: Was verfolgst du mich? Das heißt, Saulus hatte mit der Verfolgung von Christen Jesus selber verfolgt. Warum ist das so? Paulus sagt über Jesus in Kolosser 1,18: Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde und wir Christen sind sein Leib. Wir sind der Leib der Gemeinde Jesu. Kolosser 3,15: Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr berufen seid, in einem Leibe. Und sei dankbar. Wir Christen sind berufen, dass wir zu einem Leib, dem Leib Christi, gehören. Und in diesem Leib ist jeder Christ ein Glied, der zum Leib gehört. Deshalb lesen wir in 1. Korinther 12, 27: Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und wir sind miteinander verbunden als Glieder durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Zu einem Leib. Epheser 4, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Die enge Verbundenheit zwischen Jesus und seiner Gemeinde erklärt Paulus später in Epheser 5, als er über die Ehe redet und den Männern befiehlt, ihre Frauen zu lieben. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 5, ab Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasset, sondern er nähret es und pflegt sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebeine. Um deswillen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen und werden zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Hier redet Paulus von einem großen Geheimnis, wenn es um die enge Verbindung zwischen Jesus und dem Leib seiner Gemeinde geht. Das Geheimnis vom Leib Christi ist deshalb so groß, weil wir es nie ganz verstehen werden. Wir verstehen es nie ganz und die Welt versteht es erst recht nicht. Und Jesus liebt seinen Leib, er liebt seine Gemeinde und alle seine Glieder. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und so wie ein Mann und Frau ein Fleisch sind, so ist Jesus und seine Gemeinde ein Fleisch. Wir gehören untrennbar zusammen. Deshalb können wir nach einer bewussten Bekehrung das Heil nie mehr verlieren. Ein Glied gehört zum Leib, für immer. Ein Teil des Leibes, das ist ein großes Geheimnis. Und aus diesem Geheimnis heraus erklärt sich auch die Reaktion Jesu auf die Frage von Saulus: Herr, wer bist du? Ich lese nochmal Vers 5. Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu legen. Saulus fragte: Herr, wer bist du? Auf diese Frage hätte Jesus sagen können: Ich bin Jehova. Aber er sagt das nicht. Er sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und es wird dir schwer sein, wieder den Stachel lecken. Hast du schon einmal versucht, mit der Zunge die Dornen einer Rose zu lecken? Das geht nicht, ohne dass man sich dabei verletzt. Deshalb versuche es erst gar nicht. Und Saulus bekommt ja von Jesus klar gesagt, dass er Jesus verfolgt und nicht die Christen. Denn die Christen sind der Leib Christi. Und wenn ein Christ auf dieser Welt verfolgt und umgebracht wird, dann ist das immer ein direkter Angriff auf Jesus, weil die Christen untrennbar zum Leib Christi gehören. Deshalb ist es immer sehr gefährlich für einen Nichtchristen, wenn er Christen angreift. Denn ein Angriff auf die Christen ist immer ein direkter Angriff auf Jesus. Und irgendwann muss jeder Mensch sterben. Und dann muss er vor Jesus verantworten, was er mit dem Leib Christi gemacht hat. Als Jesus zu Saulus gesagt hat: Ich bin Jesus, den du verfolgst, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel legen. Da wird dem Saulus bewusst, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, dessen Nachfolger er umgebracht hat, ermordet und verfolgt hat. Und damit wendet sich das Blatt. Und plötzlich wird aus dem Eiferer, der die Christen verfolgt hat, da bekommt er die nackte Angst vor dem allmächtigen Gott, der ihn mit seinem Licht zu Boden geworfen hat. Mein dritter Punkt: vom Verfolger zum Nachfolger. Vers 6. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus, der vor wenigen Minuten noch die Christen wie Menschen zweiter Klasse verfolgt und umgebracht hat, beginnt vor Angst zu zittern, als er Jesus begegnet, weil er ihm bewusst wird, dass er sich mit dem allmächtigen Gott angelegt hat. Das sollten wir nie vergessen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die die Gemeinde Jesu zerstören oder beschädigen wollen. Wie Jesus in Matthäus 16, 18 gesagt hat, werden die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu niemals überwinden können. Kein Mensch wird ungestraft die Gemeinde Jesu beschädigen, weil er sich immer mit dem allmächtigen Gott anlegt. Deshalb sollen wir und können wir alle Ungerechtigkeiten getrost ertragen und alle Rache Gott überlassen, der sich ganz sicher um seine Gemeinde, um seinen eigenen Leib, logischerweise kümmern wird. Deshalb wohl dem Menschen, der zu Lebzeiten wie der Saulus so eine Begegnung mit Jesus hat und noch umkehren kann und Buße tun kann und seine Sünde bereuen kann. Denn wenn wir Menschen im jüngsten Gericht vor Jesus stehen, ohne Vergebung unserer Schuld, dann haben wir keine Möglichkeit, der Hölle und dem feurigen Pfuhl aus Offenbarung 20 zu entrinnen. Aber als Saulus Jesus begegnet, kommt er sofort mit einer demütigen, mit einer bußfertigen Haltung, mit einem zitternden Herzen zu Jesus und er fragt: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir können annehmen, dass das der Punkt war, an dem Paulus sich zu Jesus bekehrt hat. Denn er fragt Jesus, was er tun soll. Er ordnet sich der Autorität Jesu unter. Er ist bereit, ihm nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. Die Frage nach dem, was ich tun soll, ist die zentrale Frage, die jeder Christ sich immer wieder stellen muss. Jeden Tag in allen wichtigen Entscheidungen, erst recht bei den großen Entscheidungen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn Jesus geht es nicht darum, dass wir unsere Ziele verwirklichen. Es geht nicht um das, was du gerne machen würdest. Sondern als Christ hast du eine Verantwortung herauszufinden, was der Herr von dir haben will. Er will etwas von dir. Er hat eine Erwartungshaltung an dich. Und das mit Recht. Warum? Du gehörst ihm, du bist sein Eigentum. Er hat einen teuren Preis bezahlt am Kreuz für deine Schuld, als er für dich starb. Und deshalb hat er das Recht, etwas von dir zu verlangen und zu fordern. Aber was das ist, musst du selber herausfinden. Und das findest du heraus, indem du fragst: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Frage ihn das im Gebet, am besten täglich. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du heute zu Jesus stehst, aber wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich zu ihm bekehrt hast, dann hat Gott eine Aufgabe für dich. Er möchte etwas durch dich in diesem Leben erreichen. Natürlich, du gehörst doch zu seinem Leib. Deshalb frage deinen Herrn: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Jesus wird dir sagen, was du tun sollst, wenn du bereit bist, ihm nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein, so wie Saulus. Deshalb lesen wir in Vers 6, der Herr sprach zu ihm: Stehe auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Interessant, Jesus gibt Saulus noch keine vollständige Antwort, was er tun soll. Er zeigt ihm nur den nächsten Schritt. Das macht Jesus immer so. Er sagt: Stehe auf, geh in die Stadt. Das heißt für uns, wenn wir unseren Herrn fragen, was wir tun sollen, dass wir uns einfach auf den Weg machen und das tun, was richtig ist. Und während wir auf dem Weg sind, zeigt uns Jesus die nächsten Schritte. So viele stehen nicht auf, so viele Christen stehen nicht auf und folgen Jesus nicht nach. Sie nehmen sich keine Zeit zum Beten, zum Bibellesen für die Gemeinde Jesu. Sie pflegen die Beziehung zu Jesus nicht. Und so tun sie nicht das, was Jesus von ihnen möchte, was in den Augen Jesu richtig ist. Und dann schweigt Jesus und er sagt ihnen eben nicht, was er von ihnen haben möchte. Wenn Saulus nicht in die Stadt gegangen wäre, dann hätte er nie erfahren, was Jesus weiter von ihm haben will. Denn die nächsten Schritte vor Saulus wird er erst in Damaskus erfahren. Deshalb sagt Jesus zu ihm: Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das müssen wir uns merken für unser Christsein. Nur ein tätiger Christ, der Jesus nachfolgt, der die Beziehung mit Jesus lebt, kann von Jesus geführt und geleitet werden, so wie der Saulus. Und dann Vers 7. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, stunden und waren erstarrt, denn sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Die Männer, die mit Saulus unterwegs waren, hatten dieses helle Licht, diese gewaltige Stimme gehört und sie verstehen nicht, was diese Stimme gesagt hat. Es hat sich angehört wie brüllender Donner. Sie erstarren vor Angst und Ehrfurcht, weil sie merken, dass hier Gott im Spiel ist, dass hier Gott gehandelt hat. Und dann Vers 8. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Saulus konnte nicht mehr sehen. Er war blind wie ein Maulwurf. Er sah niemand, steht hier. Er konnte ohne fremde Hilfe keinen Schritt mehr tun. Andere Leute mussten ihn an der Hand nehmen, wie ein kleines Kind. So macht das manchmal unser Herr. Er führt uns an den Punkt, an dem du selber keinen Schritt mehr gehen kannst. Er führt dich an den Punkt, an dem die eigenen Wege nicht mehr möglich sind. Alles, was du anpackst und in die Hand nimmst, bringt dich nicht weiter. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Und dann steht in Vers 9, und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Da saß er nun, der große Saulus, der Anführer der Verfolger, der Mann, der voller Eifer sich gegen Jesus gestellt hat. Der Mann, der seinen eigenen Weg ging. Und jetzt war er blind und konnte nichts, er konnte gar nichts mehr tun. Sein Leben war über Nacht wertlos geworden. Er war in der Sackgasse. Ein Blinder war für niemand mehr eine Gefahr. Jetzt hatte er sich Zeit, um sich Gedanken über sein Leben zu machen. Jetzt hatte er Zeit, Buße zu tun über seine Sünde, Jesus um Vergebung zu bitten. Jetzt war er endlich so weit, dass er einsehen musste, dass alle eigenen Wege vollkommen sinnlos und wertlos sind. Wie sehr muss Saulus zu Gott gerufen haben und ihn um Vergebung gebeten haben? 3 Tage hat er nichts gegessen, nichts getrunken. Wie sehr war er verzweifelt und am Ende? Seine Situation war vollkommen aussichtslos. Aber jetzt war Saulus bereit, in Demut und Buße zum Herrn zu kommen. So ist das auch bei uns Menschen. Gott führt uns in ausweglose Situationen, damit wir endlich lernen, zu ihm zu rufen und ihm alles in die Hand zu legen, weil wir nicht mehr können. Ihm zu vertrauen. So hat das David erlebt. Und dann schreibt der Psalm 34, Vers 5. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Welche ihn ansehen und anlaufen, ich finde es so ein schönes Wort, immer wieder zum Herrn hinlaufen, anlaufen, deren Angesicht wird nicht zuschanden. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen aus oder heraus. Ist doch wunderbar. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Und dann mein 4. Punkt. Jesu Auftrag braucht Gehorsam. Vers 10. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr im Gesichte Ananias und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt, die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus, denn siehe, er betet und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Der Herr Jesus offenbart seinem Jünger Ananias, was Saul bereits in einer Vision gesehen hat. Und er sagt Ananias, dass er jetzt zu Saul gehen muss, um ihm die Hand aufzulegen, damit er wieder sehend wird. Weil beide das im Voraus wussten, war klar, das kam direkt vom Herrn Jesus. Aber Ananias ist ehrlich. Er sagt seinem Herrn, was für Bedenken er hatte. Vers 13, Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhie Macht von den Hohepriestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Stell dir vor, der Herr dieser Welt offenbart dir in seinem Wort, du sollst zum nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un gehen, um ihm von Jesus zu erzählen. Ich habe gestern noch mal nachgeschaut. Nordkorea ist der Ort, an dem die Christen auf dem ganzen Globus am allermeisten verfolgt werden. Wer sich dort als Christ zu erkennen gibt, muss damit rechnen, dass er sofort umgebracht wird. Und jetzt sagt dir der Herr, geh dorthin. Bis du dort bist, betet er und hat sich bekehrt. Würdest du gehen? So ähnlich muss es Ananias gegangen sein. Denn Saulus war immer in den Schlagzeilen. Das war der Anführer der Verfolger. Alle wussten, Saulus ist der schlimmste Verfolger der Christen. Da war es nur allzu verständlich, dass Ananias bei seinem Herrn noch einmal nachgefragt hat, ob er das wirklich von ihm haben wollte. Sollte er wirklich zu Saulus gehen und ihm die Hände auflegen? War das wirklich der Wille Gottes? Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es Situationen gibt, in denen wir wissen wollen, was der Herr von uns haben will. Und dann ist es wichtig, dass wir die Nähe Gottes suchen, uns Zeit nehmen zum Beten und Bibel lesen. Und der Schlüssel zur Erkennung des Willens Gottes ist die Sicherheit, die wir dadurch durch beständiges Beschäftigen mit dem Wort Gottes bekommen. Denn Gott spricht durch sein Wort zu dir und du musst lernen, auf Gottes Wort zu hören und zu merken, dass Gott durch sein Wort zu dir gesprochen hat. Gott redet durch sein Wort und wir lesen betend und fragend die Bibel und plötzlich wird uns klar, was Gott von uns haben will, weil durch das Bibelwort Gott zu uns reden kann. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir die Bibel nicht missbrauchen, sondern immer offen sind für den Willen Gottes. Manche Christen suchen so lange nach einem Bibelvers, bis sie das haben, was sie hören wollen. Aber so zu lesen, so die Bibel zu lesen, ist ein Missbrauch des Wortes Gottes. Gott redet zu uns durch sein Wort, aber Voraussetzung ist, dass wir immer im Wort Gottes sind, dass wir uns immer mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir es ständig in unserem Herzen bewegen. Und deshalb hört nur der das Reden durch das Wort Gottes, der sich Zeit nimmt für das Wort Gottes. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Im Falle von Ananias redete Jesus nicht durch die Bibel oder das Alte Testament, sondern mit deutlicher, hörbarer Stimme. Und er begründet dem Ananias, warum er zu Saulus gehen sollte. Vers 15, der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein Außerweltrüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern Israel. Das war der Auftrag von Paulus. Er ging zuerst zu den Heiden, dann zu den Königen und dann zu den Kindern Israels, zu den Juden. Aber als erstes war Paulus ein Werkzeug, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Und dann sagt Jesus noch zu Ananias, dass Paulus in vielen Situationen seines Lebens leiden muss. Vers 16, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Es gibt in 2. Korinther 11 einige Verse, da berichtet Paulus, wie viel er gelitten hat. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger eines. Ich bin 3-mal gestäubet, 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meers. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Ich muss euch sagen, wenn ich das lese, dann haben wir keine Ahnung, was es heißt, um Jesu Willen zu leiden. Dann sind wir alles Weicheier. Wie schnell lassen wir uns abschrecken? Wie schnell sehen wir Probleme und Schwierigkeiten? Wir Christen stehen im Kampf, sagt die Bibel, mit den Mächten der Finsternis. Leiden und Widerstand sind normal. Das ist nichts Besonderes. Jeder, der im Reich Gottes etwas bewegen will, wird das erleben. Das gehört dazu. Aber das ist nichts, dieses Leid, ist nichts im Vergleich mit dem überschwänglichen Reichtum, den wir in Jesus haben. Das ist nichts verglichen mit dem Lohn, den wir im Himmel bekommen, mit dem Frieden, den wir in Jesus haben, heute schon in unserem Herzen tragen. Und dann fünftens, Jesus macht gesund und sehend. Vers 17, und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Ananias nennt Saul seinen Bruder. Das heißt, er war schon bekehrt. Er hatte schon vorher den Geist Gottes. Denn den Geist Gottes bekommen wir mit der Bekehrung. Römer 8, Vers 9. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wenn Ananias Saul seinen Bruder nannte, dann hatte er bereits den Geist Gottes, als sich beide getroffen haben. Aber voll Geistes zu werden, ist eine Frage dessen, wie viel Raum der Geist Gottes in unserem Leben hat, wie viel Raum wir ihm geben. Deshalb können nur Menschen, die Jesus gehorsam sein wollen, ihm nachfolgen wollen, voll Geistes werden, so wie das bei Saulus der Fall war. Deshalb fordert uns Paulus in Epheser 5, 18 auf. Er sagt, werdet voll Geistes. Das heißt, seid gehorsam, seid bereit, mir nachzufolgen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Dann werdet ihr voll Geistes. Und Ananias betet, dass Saulus wieder sehend wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, weil Saulus nach der direkten Begegnung mit Jesus nur noch für Jesus leben wollte. Das war sein einziges Ziel. Voll Geistes zu werden ist wichtig. Es kann auch geschehen, wenn wir in Ehrfurcht und Demut gemeinsam beten. Apostelgeschichte 4,31. Da sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, da sie versammelt waren und wurden alle des Heiligen Geistes voll. Und was taten sie? Und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Sie redeten das Wort Gottes mit Freude. Das war die Auswirkung. Aber kommen wir zurück zu Apostelgeschichte 9, Vers 18. Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wieder sehend und stund auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus. Saulus ließ sich taufen, weil er glaubte, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. So wie ich es letzten Sonntag erklärt habe in Apostelgeschichte 8, Vers 37, da ging es um den Kämmerer aus dem Morgenland. Und weil Paulus glaubte, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, deshalb ließ er sich als Zeugnis auf den Namen Jesu taufen, so wie das jeder tun muss, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hat. Und dann blieb Saulus etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Denn es ist so wichtig, dass wir zu einer Gemeinde gehören, dass wir regelmäßig beisammen sind. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen Teil einer Gemeinschaft sein, in der wir alle auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Es gibt in der Bibel kein individuelles Christsein. Kein Christsein, das man in der Einsamkeit alleine führt. Das geht nicht, wenn du in deinem Glauben wachsen willst. Das geht nicht und ist niemals im Sinne Jesu. Jesus möchte auch keine Online-Gemeinde, in der man sich nur auf dem Bildschirm sieht. Denn es ist so einfach, für kurze Zeit auf dem Bildschirm eine Fassade aufrechtzuerhalten und eine Maske zu tragen. Aber Jesus will, dass wir Gemeinschaft haben, ehrlich zueinander sind unsere Masken ablegen. Wir sollen über unsere Kämpfe reden. Nach Jakobus 5, Vers 16 sollen wir einander die Sünde bekennen. Jeder, der so tut in seinem Christen, als hätte er alles im Griff, der lügt, der ist voller Stolz und Hochmut. Das stimmt doch nicht. Über das Internet ist es einfach, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Aber wenn man zusammenlebt, dann ist das nicht mehr möglich. Dann kennt man sich und dann fordert uns Jesus auf, uns trotzdem zu lieben, uns gegenseitig zu tragen und füreinander da zu sein, uns so anzunehmen, wie wir sind. Deshalb blieb Saulus noch einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. So konnte er in seinem jungen Glauben, das war es ja, wachsen, echte Gemeinschaft erleben. Und die Geschwister, sie waren ständig zusammen. Sie haben sich getragen, getröstet, erbaut, ermahnt, ermutigt, füreinander gebetet. Was war das doch heute für eine Geschichte, oder? Der Verfolger der Christen, der Feind der Christen, wird zum Bruder. Der Mörder der Christen wird zum Nachfolger Jesu. So was kann nur unser Herr machen. So gewaltig kann nur Jesus eingreifen. Das sollte uns Mut machen. Nie aufhören, für Menschen zu beten, die wir kennen und die scheinbar unendlich weit weg von Jesus sind. Glaubt ihr, Saulus hätte man überzeugen können mit klugen Reden, mit guten Worten? Das wäre nicht möglich gewesen. Das konnte nur Jesus mit seinem Licht tun. Nur er konnte ihn auf den Boden werfen. Aber unser Herr kann auch heute noch Gewaltiges tun. Und er will, dass Menschen zur Buße kommen, Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Daran lasst uns glauben, dafür lasst uns beten. Wenn ein Saulus zum Paulus wird, zu einem Nachfolger Jesu, dann kann jeder Mensch, den wir in unserer Umgebung kennen, der weit weg von Jesus ist, die Knie beugen, Buße tun und Jesus annehmen. Dafür beten wir und daran glauben wir. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist bis heute der Gleiche. Deine Macht ist nicht in Worte zu fassen. Alles, was ich hier sage, trifft das nicht, wer du wirklich bist. Bis heute kannst du Menschen rufen in deine Nachfolge. Und wir wollen nicht aufhören, für Menschen zu beten, in unserer Umgebung, in unseren Familien, dass sich Leute zu dir bekehren, dass Menschen Buße tun und dir nachfolgen und ein Leben mit dir leben. Danke, dass du bis heute in unserer Mitte wirkst. Segne diese Woche, die vor uns liegt. Segne unsere Gemeinde und schenk du, dass wir für viele ein Zeugnis sein können, in dem, was in dieser Woche vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.